Ja, unglaublicherweise hat der Ballesterer jetzt schon seinen 25. Geburtstag. Ich glaube, dass ich ihn auch so lange schon lese. Es ist für mich eine ganz, ganz andere Sportzeitung wie normal, aber hochinteressant. Und ich bin ein absoluter Fan von Ballesterer. Und ich hoffe, dass ich zum 50er A. Inno lebe und dann dem Ballesterer alles Gute wieder wünschen kann. In diesem Sinne, alles Gute und bitte macht so weiter.
Herzlich willkommen, Servus und Glück auf zur Episode 315 des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich darf heute eine ganz besondere Gästin in meinem Studio begrüßen. Der Ballesterer ist seit vielen Jahren meine persönliche Nummer 1, wenn es um Journalismus im Bereich Fußballkultur geht. Kritisch, mit Leidenschaft und Humor und mit ganz viel Herz. Umso mehr freue ich mich, heute Nicole Selmer, die Co-Chefredakteurin des österreichischen Fußballmagazins, bei mir begrüßen zu dürfen. Nicole ist seit vielen Jahren in der Schnittmenge von Fußball, Fankultur und gesellschaftspolitischen Fragestellungen aktiv, als Autorin, viel gefragte Podcast-Gästin und natürlich als Chefredakteurin. Wir sprechen heute über ihren Weg in den Sportjournalismus und über die Entwicklung des Ballesterer. Der Ausgangspunkt unseres heutigen Gesprächs ist dabei die Ballesterer Bibliothek, eine jährliche Sonderreihe des Ballesterer, die seit 2021 einmal pro Jahr als umfangreiches Spezialmagazin erscheint. Die Bibliothek widmet sich immer jeweils einem großen Fußballthema, das weit über den Tagesjournalismus hinausgeht und in seiner Tiefe schon mehr ein Buch und weniger ein Magazin ist. Und ganz aktuell hat die Redaktion ihre 5. Ausgabe dieser Reihe herausgebracht und den Schwerpunkt 25 Jahre Ballesterer gewählt. Das Besondere dabei ist, dass dieses Meisterwerk der Fußballkultur in einem wunderbaren orangenen Design gestaltet wurde und damit nicht nur inhaltlich, sondern eben auch optisch perfekt zu diesem Podcast passt. Herzlich willkommen, liebe Nicole. Schön, dass du heute da bist. Mir große Ehre und Freude zugleich.
Oh ja, vielen, vielen Dank. Das ist eine, ich freue mich ebenfalls und vielen Dank für die schöne Begrüßung und Einleitung. Und das mit dem Orange, also du hast jetzt, während wir sprechen, ja noch nicht das gedruckte Exemplar gesehen. Und ich sage dir, das Orange, es leuchtet im Dunkeln. Also es ist wirklich ganz fantastisch.
Es besteht die Wahrscheinlichkeit, die geringe Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Hörerinnen und Hörer das Wort Ballesterer noch nicht gehört haben oder vielleicht schon gehört haben, aber nicht so richtig wissen, was damit gemeint ist. Kannst du das am Beginn aufklären? Was heißt das Wort Ballesterer eigentlich?
Ja, das Wort Ballesterer. Und man spricht es so aus, wie du es jetzt getan hast. Auch das wird häufiger gefragt. Übrigens auch nicht nur von deutschen Menschen. Das ist ein Wiener Wort für einen Fußballer. Und ich gendere jetzt hier bewusst nicht, weil es tatsächlich auch vor allem, es stammt eigentlich aus der Zwischenkriegszeit, da für Männer verwendet wurde, obwohl es tatsächlich auch schon Fußballerinnen in Wien gab und vor allem für jemanden, der eher so ein bisschen schön, also jemand, der schön spielt. Das hat sich ein bisschen abgeschliffen, wäre meine Wahrnehmung. Also heute wird es auch eher synonym auch für Fußballspieler verwendet und es ist durchaus noch im aktiven Gebrauch, halt nicht wahnsinnig viel und vielleicht auch eher geschrieben als gesprochen. Und ich glaube, wahrscheinlich hat unser Magazin auch einen Anteil daran, dass es noch irgendwie ein bisschen lebt. Zumindest würde ich mir das gerne sagen.
Das glaube ich schon. Ich möchte gleich mit der Bibliothek einsteigen, weil eben gerade aktuell die 5. Ausgabe ihr veröffentlicht. Die Abonnenten bekommen das dann regelhaft zugeschickt, aber es besteht immer auch die Möglichkeit, auf eurer Internetseite im entsprechenden Shop diese Ausgabe zu kaufen und dann bekommt man sie zugeschickt. Was ist denn die Ballesterer Bibliothek?
Ja, du hast das eh schon gut beschrieben. Es ist, also wir haben 9 reguläre Ausgaben, das heißt Magazine mit 84 Seiten und eben pro Jahr eine Bibliothek. Und das ist eben ein monothematisches und ich würde auch wirklich sagen Buch. Es hat 148 Seiten, hat so ein kompakteres Format, das hat einen Buchcharakter und hat eben ein Thema, während die Ballesterer Magazine halt immer Schwerpunkte haben, die lang sind, aber ansonsten eben ein Themenmix. Und da geht es, wir hatten eben bei der ersten Bibliothek die Fußballstadt Wien, wir hatten schon Diego Maradona und jetzt haben wir uns in unserem Jubiläumsjahr halt für, haben wir uns ein bisschen selbst ein Geschenk gemacht.
Ja, und den Abonnenten und allen Interessierten damit auch, vielleicht damit man es noch rund macht. Also nach Diego Maradona war die 3. Ausgabe 50 Jahre österreichische Bundesliga und die 4. Ausgabe war Fußballstadt London. Und wenn ich richtig informiert bin, sind alle 5 Ausgaben in eurem Shop erhältlich. Ich kann sie euch wirklich sehr ans Herz legen. Der Auftakt mit der Fußballstadt Wien, das war ganz, ganz sensationell und es wurde immer, also es steigert sich kontinuierlich, also es ist einfach eine wunderbare Arbeit und das ist auch gleich die nächste Frage, wie lang und wie viele arbeiten an so einem Schwerpunktbuch?
Ja, oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, an diesem jetzt 25 Jahre Ballesterer, da haben wir auch alte Texte, also Texte aus 25 Jahren Ballesterer, die wir nochmal ein bisschen bearbeitet haben und nochmal drucken, also auch vor allem welche, die sonst auch vielleicht nicht mehr zugänglich sind, weil die Hefte nicht mehr erhältlich sind. Und insofern haben da natürlich auch irgendwie Leute mit dran gearbeitet, die vor 25 Jahren für den Ballesterer geschrieben haben. Also es sind eigentlich alle Ausgaben ein ganz großes Teamwork, immer, das sagt man ja immer so, aber es stimmt halt auch. Also, und ich würde gerade bei der Bibliothek möchte ich auch nochmal unser Layout-Team, unsere Gestalter hervorheben, weil die, wir haben halt, als wir die erste Bibliothek gemacht haben, da hatten wir auch eine Förderung, da hatten wir die Möglichkeit, richtig zu überlegen, wie machen wir ein Magazin, das eine Spezialausgabe ist, das anders aussieht, das ein anderes Format hat und das man trotzdem wiedererkennt. Also das Ballesterer ist, aber eben nicht Ballesterer, sondern Ballesterer Bibliothek. Und wie machen wir das so, dass man darin ganz verschiedene Themen dann da reinpacken kann? Da ist sehr, sehr viel Nachdenkarbeit reingegangen von unseren Gestaltern bei LWZ und damals noch Manuel Radde und Jakob Rosenberg, also Manuel Radde im Design und Jakob als Chefredakteur. Und davon zehren wir immer noch. Und ja, es sind immer ganz, ganz viele Leute. Es ist ganz viel unsichtbare Arbeit. Es sind Leute, die Korrektur lesen. Genau, also ja.
Wer legt das Thema fest? Oder gibt es einen festen Zeitpunkt, wo ihr das festlegt?
Idealerweise schon. Also idealerweise legen wir es ein Jahr vorher ungefähr fest. Also wir haben, und es ist schon so eine Mischung aus einem größeren redaktionellen Kreis. Wir haben immer eine Klausur, 2-tägig im Sommer, wo wir viel über die Schwerpunkte und dann eben auch Ballesterer Bibliothek-Thema reden. Und manchmal ist es aber schon so, dass wir noch Dinge ändern. Bei der Bibliothek haben wir das bisher nicht getan, aber zum Beispiel die Ausgabe, dass wir London machen, das ist letztes Jahr im November rausgekommen und das haben wir dann im Sommer endgültig definiert, dass es London wird und nicht Thema XY. Ich verrate es jetzt nicht, weil das wird dann vielleicht mal eine andere Ballesterer Bibliothek.
Das ist schön, dass du auch die Gestaltung angesprochen hast. Das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend und da ist viel, viel Zeit und Energie hineingeflossen. Und es ist ja nicht nur dieses Buch, sondern ihr habt das von Anfang an immer auch durch eine Multimedia, also Online-Präsentation ergänzt, ob das jetzt Podcast ist, aber vor allem Infografiken, wo über einen QR-Code hinkommt. Das heißt, da ist auch viel Online-Arbeit notwendig.
Ja, genau. Und die ist auch, da ist ganz viel Grundlagenarbeit wirklich eben auch bei 2021 für diese erste Bibliothek gemacht worden von und den Webdesignern von Wangard. Ich droppe jetzt auch mal so einen Namen, weil das einfach die Kollegen alle auch so toll sind. Und das Modell quasi, das benutzen wir so weiter, also was auch so ganz schöne, also 25.ballesterer.at einfach raufklicken und sich so durchklicken, also wo auch so nochmal Fotos sind, die halt nicht alle im Buch sind zum Beispiel, wo die Infografiken teilweise nochmal extra sind und wo wir auch so ein paar andere kleinen Schnickschnack und nochmal Videos, die man sonst auch nicht sieht und so. Das ist schon sehr cool.
Nun haben wir die Ausgabe 5 aktuell in Österreich, glaube ich, die Abonnenten haben sie schon. Ist auf jeden Fall zu kaufen und in Deutschland dürfte es bei den Abonnenten dann unter Weihnachtsbaum liegen. Was erwartet denn die Leserinnen und Leser in Ausgabe 5?
Die Bibliothek funktioniert immer nach so, wir haben so immer 5 oder manchmal 6 große Kapitel und das war so die Frage, wie sortieren wir 25 Jahre Ballesterer? Machen wir das thematisch, also Fans, Geschichte, was so nahegelegen wäre? Und da haben wir uns dann relativ schnell entschieden, nee, das machen wir nicht. Wir sortieren quasi journalistisch. Also wir haben ein Buch zu Interviews, also ein Buch, ein Kapitel, wir nennen das immer Bücher im Buch, aber so ist unser Wording irgendwie. Also zu Interviews, zu Gestaltung, zu Kolumnen. Und da haben wir zum einen eben alte Texte, die halt früher in alten Ballesterer-Ausgaben erschienen sind. Und wir haben aber auch in jedem Kapitel was Neues geschrieben. Und genau, das heißt, man liest Texte, die man sonst nicht mehr lesen kann. Und das hat die Arbeit einerseits natürlich vereinfacht, weil wir nicht so viel neu schreiben mussten. Und gleichzeitig hat es sie wahnsinnig schwer gemacht, weil 25 Jahre, 202 Ausgaben mit unzählige Seiten, Texte und wo dann so, naja, jetzt wählt mal aus, wie macht man das? Also das war richtig schwierig. Also auch schön und cool.
Aber ich durfte ja schon mal zumindest in ein PDF einen Blick hineinwerfen, daher kann ich sagen, ich glaube, ihr habt das sehr, sehr gut ausgewählt. Das ein schöner Überblick, tolle Berichte und es ist ja auch wirklich eine bewegte Vergangenheit. Wir hatten in der letzten Episode über das Buch von Ilcho
Nomoski, ja, genau,
gesprochen und da kam man ja auch auf das Interview mit dem Ballesterer, wo das erste und wohl einzigste Interview ist, wo der Ballesterer selbst vom Interview etwas weggelassen hat, um den Fußballer nicht zu schaden. Also das verbindet sich und da gibt es eben ganz tolle Geschichten, also kann ich wirklich jeden ans Herz legen. Letzte Frage zur Ballesterer Bibliothek. Natürlich habe ich das als Gruß an mich verstanden, die Farbe Orange, vermute natürlich, dass das nicht die Wahrheit ist. Ist es die Beziehung zur ersten Ausgabe?
Ja, genau, genau. Es ist ein schöner Nebeneffekt, würde ich sagen. Also.
Alles gut, die erste Ausgabe, kann man die irgendwo nachlesen? Nein, ne?
Nein. Die liegen in einem Hochsicherheitstrakt unseres Büros. Man sieht auch unser Büro übrigens in der Ballesterer Bibliothek. Also es gibt eine Reportage aus dem Büro. Genau, die liegen da sicher verschlossen. Es gibt nur noch sehr wenige stark gehütete Exemplare.
Einen enormen Wert dürften die haben, auf jeden Fall. Ganz tolle Bibliothek. Ich möchte jetzt den Hörerinnen und Hörern dich etwas näher vorstellen, Nico. Ich glaube, du bist nicht direkt den Weg zum Fußballjournalismus gegangen, sondern hast zunächst auf die Literaturwissenschaften gesetzt und das auch studiert, korrekt?
Ja, genau. Ich habe Germanistik und Skandinavistik, also nordische Sprachen und Literatur, studiert.
Was war das Ziel?
Gute Frage. Ich glaube, also für mich war schon immer relativ klar, ich mache was mit Sprache, ich mache was mit Schreiben. Und das war nicht so ganz klar umrissen. Ich habe schon eine Zeit lang auch eine Karriere irgendwie eine wissenschaftliche Laufbahn verfolgt, also literaturwissenschaftlich. Und genau, das war, also ich würde sagen, dass dieses Schreiben und die Beschäftigung mit Sprache ist dann quasi auch geblieben. Also ich bin dann geswitcht von, ich schreibe eine Doktorarbeit über eine finnlandschwedische modernistische Lyrikerin, Edith Södergran, auch ein Literaturtipp hier noch an der Stelle. Also ich bin von diesem Vorhaben geswitcht zu, ach nee, ich schreibe doch ein Buch über weibliche Fußballfans. Genau, das habe ich gemacht 2004, das ist halt schon sehr lang her und das habe ich auch mehr gemacht, weil ich darauf Bock hatte und weil es das nicht gab und ich das als weiblicher Fußballfan als große Lücke empfunden habe. Genau, und darüber bin ich, ohne das geplant zu haben, quasi zum Schreiben über Fußball gekommen. Genau.
Und da gab es im Prinzip gleich 2 Jahre später dann das nächste Buch zur WM 1966. Passierte das auch mehr so spontan oder war das geplant? Wie kam es dazu?
Ja, es ist alles dann, also das ist auch im Verlag erschienen, im Argon Sportverlag, den es glaube ich gar nicht mehr gibt. Genau, das ist, also ich, es ist einfach sehr viel, hat sich dann so ein bisschen so dominomäßig eins aus dem anderen ergeben. Ich habe dann bestimmt auch davon profitiert, dass es kurz vor der WM 2006 in Deutschland war und da viel Aufmerksamkeit und auch nicht zuletzt Geld in diesen Fußball und Gesellschaft, Fußball nicht nur als Sportberichterstattung, also das ist da auch irgendwie größer und sichtbarer geworden und das hat mir sicher auch geholfen, da so reinzurutschen und ich bin wirklich überall irgendwie reingerutscht, genau.
Den Verlag gibt's nur. Nicht, dass in dem Verlag alle umfallen, wenn sie diese Podcast-Episode
ja,
hören.
Ja, genau. Oh, Entschuldigung.
Alles Gute gibt's noch. Verlinke ich dann extra auch noch. So deine wissenschaftliche Arbeit, die du beschrieben hast, hat die Einfluss auf deine heutige Arbeit? Also hilft dir das? Ich sag mal so dieses Strukturieren, zu analysieren, zu recherchieren, zu hinterfragen, die Quellen. Hilft dir das heute?
Ja, das glaube ich schon. Also auch genau, was du beschrieben hast. Also ich würde sagen, so ein sorgfältiges Arbeiten und ein Arbeiten, was auch Quellen ernst nimmt und was Sprache sehr ernst nimmt. Also das ist mir schon total wichtig. Also Sprache nicht nur als irgendwie, naja, man schreibt, es geht eigentlich um den Inhalt, egal wie man das jetzt formuliert. Das ist halt eine Haltung, die ich überhaupt nicht habe, sondern es geht immer auch darum, nicht nur was man erzählt, sondern auch wie man das tut. Ja.
Du kommst aus Flensburg in Norddeutschland, hat das irgendwie deine Perspektive auf die Fußballkultur beeinflusst? Nein, oder? Also der jetzt nicht die Heimat in Flensburg, warst du nie im Fußball irgendwie verankert?
Nee, ich bin tatsächlich mit so Fernsehfußball groß geworden und mit der deutschen Bundesliga im Radio. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen, insofern schon meinen Blick, ich habe auch nie selbst Fußball gespielt, aber das hat alles natürlich ein bisschen was irgendwie auch mit Flensburg zu tun, weil Flensburg war, damals gab es, jetzt gibt es ja auch keinen Profifußball, aber auch überhaupt keinen höherklassigen Fußball. In Schleswig-Holstein ja bis vor kurzem ja sowieso nie in der Bundesliga irgendwie sichtbar, weder der Männer noch der Frauen. Und ja, ich glaube, das hat schon auch, macht irgendwie was aus. Aber ich bin halt eher mit so, wie gesagt, Fernsehfußball. Ich glaube, dass ich dadurch auch zum Beispiel nicht St. Pauli-Fan werden konnte, no offense, aber ich bin da nach Hamburg zum Studium gezogen und da war St. Pauli, fing sozusagen, war dieses, wäre so politisch und von so Sympathien vielleicht irgendwie nahegelegen, aber ich habe dann wirklich gedacht, ja, aber das ist aber ja nicht so ein guter Fußball. Das fand ich dann so ein bisschen schwierig. Genau, also ich glaube, das hat so ein bisschen, das ist schon, hat was so mit dieser Fußballsozialisation zu tun. Wenn ich so auf irgendwelchen Unterhausplätzen als 15-Jährige immer gewesen wäre, wäre mein Blick da vielleicht nochmal ein anderer gewesen.
Du bist nicht nur beim Ballester aktiv, sondern wenn ich das richtig gefunden habe, engagierst du dich auch sehr in den Themen Antidiskriminierung und Fanarbeit und so bist du, glaube ich, auch bei der COS tätig. Wie sieht da deine Tätigkeit aus oder habe ich das falsch recherchiert?
Nee, das habe ich lange gemacht. Genau, also das ist was, also ich bin zum Beispiel eben, habe über diese Recherche zu deinem Buch damals, Watching the Boys Play, Frauen als Fußballfans, habe ich einfach total viele Leute kennengelernt, vor allem halt Frauen, aber eben nicht nur. Ich habe unter anderem eben auch die Leute von der Koordinationsstelle Fanprojekte und eben COS eben und Leute, die in Fanprojekten arbeiten, kennengelernt und habe da dann auch lange das so freiberuflich halt da so Öffentlichkeitsarbeit und das gemacht. Das war auch super und super wichtig. Coole Leute, wichtige Arbeit. Ist auch die Einblicke da und das sozusagen Wertschätzen, diese Fanarbeit, das ist immer noch auch für meine Arbeit jetzt total wichtig.
Wann und wie bist du dann direkt beim Ballestra eingestiegen?
Ja, auch wieder über so Zufälle und Leute. Also wie alles irgendwie ja meist über Menschen irgendwie passiert, oder? Also das war tatsächlich, glaube ich, über den Georg Spitaler 2006, 2007 so, den ich kennengelernt habe, weil ich gemeinsam mit Almut Sülzle, einer Freundin und Kollegin, für ein Sammelband, den der Georg herausgegeben oder mit herausgegeben hat, zum Thema eben weibliche Fans was geschrieben habe. Und darüber haben wir uns kennengelernt und Georg war halt, ist einer der Ballesterer, langjährigen Ballester-Redakteure fast von Anfang an dabei gewesen auch. Und über den habe ich dann mehr Leute kennengelernt, angefangen was zu schreiben. Ein paar Jahre später, also dann wirklich fast forward, einige Jahre später auch ein bisschen so angefangen zu redigieren. Und dann habe ich 2014 das angefangen als so Teilzeitjob zu machen. Genau.
Das heißt, das... Also zu dem Zeitpunkt 2014, wo wir eigentlich kaum über Homeoffice gesprochen haben,
ja,
hast du das schon praktiziert, richtig?
Wer, ja, genau.
Okay. Bist du aber immer mal in Wien?
Ja, also aber genau, das war tatsächlich, also es ist auch immer noch viel irgendwie Online-Calls, Telefon, Mail und so. Und aber ich habe genau dieses, als es dann Corona kam, war das für mich tatsächlich keine so große Veränderung. Ich bin aber trotzdem, also ich bin so nicht in ganz regelmäßigen Abständen, sondern immer so ein bisschen je nach Anlass, aber schon 5, 6, 7 Mal im Jahr in Wien. Genau.
Du bist warst ab 2014 stellvertretende Chefredakteurin. Das heißt, du machst das schon eine beachtliche Zeit. Das heißt, du fühlst dich ganz offensichtlich da auch sehr wohl. Gab es so prägende Kolleginnen in dieser Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich das, ich könnte wahrscheinlich Kollegen sagen, weil natürlich vor allem, glaube ich, Männer das Magazin gegründet haben oder nur Männer gegründet haben und dann, glaube ich, auch zum Anfang sehr viele Männer in der Redaktion waren oder nur, oder?
Ja, genau. Also was man über einen Ballesterer wissen muss, wir wirken immer größer, als wir sind. Also wir sind was wirklich Angestellte, also Personen, die damit irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten oder teilbestreiten, waren wir immer sehr, sehr wenige. Und damals waren das der Jakob, den ich ja schon erwähnt habe, als Chefredakteur und ich. Und gibt halt drumherum dann eben ganz viele Menschen, wie eben auch noch lange dann eben der Reinhard Krennhuber, der eben sozusagen der Gründer, Erfinder des Ballesterer, der jetzt auch in der Bibliothek natürlich vorkommt. Der Klaus Federmeier, der ja auch schon bei dir in der Sendung war. Und die sind schon auch noch, also der Klaus macht auch noch relativ viel. Der Georg macht auch immer noch wieder was. Also das ist auch total schön, dass viele Leute auch lange dabei bleiben und dann immer mal wieder so auftauchen und mal dann wieder was intensiver machen und dann auch wieder nur zu einer Weihnachtsfeier kommen. Aber irgendwie so, dass so eine Verbindung da bleibt, das ist irgendwie total... total schön. Aber vor allem ist es natürlich Jakob gewesen, der das eben, also für meine Tätigkeit, der das eben lange gemacht hat bis 2024 im Sommer. Und seitdem sind jetzt Moritz Ablinger und ich machen gemeinsam die Chefredaktion. Seit diesem Jahr, Januar, haben wir jetzt einen dritten angestellten Kollegen, den Fabian Beer, der auch sozusagen noch mehr macht, also der eben auch das als Teilzeitjob irgendwie hat. Und dann haben wir noch jemanden für Social und also, aber das ist wirklich dann so im kleinen Umfang, genau.
Was sind deine konkreten Aufgaben als Co-Chefredakteurin? Also wie ist so dein Arbeitsalltag, bis so eine Ausgabe entsteht?
Ja, das sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Also wir machen, würde ich sagen, alle drei, also Fabian, Moritz und ich, wir schreiben Texte, wir beauftragen Texte, redigieren Texte und wir überlegen uns, und das möglichst natürlich vorher, welche Texte kommen in diese Ausgabe? Wie setzen wir so ein Heft zusammen? Also was sind gerade Themen, die wir unbedingt machen müssen? Was wird uns angeboten? Wo suchen wir noch jemanden für, wo wir eine Themenidee haben oder machen es halt selbst? Also das ist immer so eine Mischung und das ist dann ein bisschen unterschiedlich, je nachdem auch, ob wer von uns den Schwerpunkt macht. Also das sind immer 16 bis 18 Seiten mit einem Thema in unterschiedlichen Texten. Da ist man nochmal, das ist halt nochmal eine intensivere Arbeit, wo klar ist, dann schreibst du nicht auch noch 2-3 Seiten im Rest des Heftes oder so. Also da versuchen wir das immer so auszubalancieren. Insofern ist wirklich jede Produktion dann auch nochmal anders. Und dann gibt es natürlich Abstimmung mit der Grafik und dann das Finishen, Korrekturlesen, Korrekturen eingeben, dies, das irgendwie. Also das ist immer sehr viel dann. Und das ist aber auch das Coole. Also ich muss sagen, dieses so ein Magazin machen von, es ist irgendwie nichts da. Man hat mal die Idee, wir können ja mal, also jetzt, nee, ich nehme mal das Beispiel unserer Ausgabe 200. Ein leuchtendes Gelb übrigens am Cover. Mhm. Schwerpunkt Religion und Fußball. Das ist ein Thema, was bei den Klausuren, die ich ja schon erwähnt habe, ich glaube seit Jahren immer mal wieder jemand vorschlägt und wo wir eigentlich irgendwie, wo ich auch nie so begeistert davon war, weil das ist so ein, ja, Religion, was erzählst du da? Das ist so alles und nix. Und dann war das aber so, dass wir gedacht haben, für Ausgabe 200 brauchen wir irgendwas. Also da können wir jetzt nicht einen Verein nehmen, da können wir auch nicht eine Person nehmen. Da müssen wir irgendwas nehmen, was nicht so festgelegt ist irgendwie. Kann da nicht irgendwas zum FC Bayern machen oder zu, weiß ich nicht, wem auch immer. Ne? Also genau, und da haben wir dann das Religionsthema sozusagen wieder da nochmal so rausgedacht, jetzt machen wir das aber. Dann ist es auch mal durch.
Ja, ich habe die Ausgabe direkt vor mir, die Ausgabe 200, in der Mitte auch mit einem großen Danke. Und ja, wunderbaren Bildern, wunderbare Recherche. Ist es auch was Schönes zu sagen, ich habe nicht tagtäglich diesen Schlagzeilendruck, irgendwas jeden Tag liefern zu müssen?
Ja, das ist total. Also ich meine, ich finde, das ist eine tolle Mischung, dieses, genau, ich habe das jetzt ja gar nicht zu Ende gesprochen mit dem Magazin machen. Du hast erstmal nichts und hast so eine Idee und dann gibt's dieses Magazin. Irgendwann kommt es dann halt aus der Druckerei. Und das ist immer noch, auch bei mir nach so vielen Jahren, eine totale Freude. Ich freue mich da jedes Mal wirklich ganz, ganz doll über sowas wie die Bibliothek nochmal besonders, aber jetzt auch diese 200 zum Beispiel. Und ich finde diesen Rhythmus, so 10-mal im Jahr, ich finde das eigentlich super. Also das ist nicht so, also wenn du jede Woche, da bist du, also da gewöhnt man sich ja auch dran und es hat sich ja auch was Cooles oder Tageszeitung, du hast da dann deine Routinen. Aber ich finde dieses, es gibt halt auch entspannte Phasen. Es gibt dann auch so, jetzt sind wir in Druck, dann ist das Heft gerade gekommen und da ist es dann nicht so stressig und das ist dann nicht dieser Rush irgendwie der letzten Produktionstage, der hat auch seinen Reiz, aber das würde ich nicht jeden Tag wollen, um Gottes Willen.
Ja, und das heißt, diese Entscheidung auch für das Magazin war dann auch eine bewusste, also zu sagen, das ist etwas, was zu mir passt, weil ich vermute, natürlich, also es gibt überall Personalmangel und das gute Journalistinnen sind natürlich auch begehrt, aber dass das eben eine bewusste Entscheidung ist, dass dieses Magazin und diese Art und Weise des Herangehens mit ja Recherche, Zeit auch haben, gute Texte entstehen zu lassen, dass das einfach perfekt zu dir passt, oder?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Dutzende andere Angebote deswegen ausgeschlagen habe. So viel Transparenz muss auch sein. Aber ja, total. Also ich finde dieses, also die Art des Journalismus, die der Ballesterer schon sozusagen hatte, bevor ich jetzt da ganz viel gemacht habe und das, was ich dort gemeinsam eben mit den KollegInnen machen kann, also diese Freiräume, die Gestaltungsmöglichkeiten und der Ort, um eben auch so einen gesellschaftspolitischen Fußballjournalismus, fanrelevante Themen, irgendwie das umsetzen zu können, das ist schon sehr toll, ja.
Was würdest du jungen Sportjournalistinnen raten, wenn die sagen, ich möchte gerne im Sport oder im Fußball tätig werden wollen, was sollten sie machen?
Ich glaube, ja, rausfinden, was kann ich schon? Also was sind meine Stärken? Was kann ich schon und was will ich können? Was kann ich lernen? Wo kann ich das lernen? Also wo gibt's was ich gut finde und wie komme ich da dann hin? Und zwar nicht, also ich meine, das klingt jetzt auch so naiv natürlich auf eine Art, weil es ist natürlich überhaupt nicht so. Also wir sind total prekär. Ne? Also uns geht es jetzt besser, als es uns schon gegangen ist, viel besser, aber wir sind natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr prekär und in einer Nische. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Wissen, was ich will und was ich kann, dass das für jede berufliche Tätigkeit eine totale Grundlage ist, weil irgendwie ein Job, der dich unglücklich macht, zahlt vielleicht die Miete, aber macht dich halt kaputt, ne?
Bietet ihr das noch an, dieses im Sommer, dieses Wochenende?
Das Trainingslager?
Ja.
Also wir haben das 2022, 2023 und jetzt in diesem Jahr gemacht. Also es ist so ein, wir haben das jetzt so ein Ballesterer Trainingslager, kann man auch googeln und dann noch nachlesen. So ein, eine Art Nachwuchsworkshop, wo wir ein Wochenende, also zwei Tage in Wien quasi ein bisschen erzählen und auch in der Praxis ein bisschen üben, was ist unsere Art von kritischem Fußballjournalismus. Und die Idee ist da natürlich für uns auch, neue Autorinnen und Autoren zu gewinnen und aber auch, ja, unsere Idee von Journalismus auch weiterzugeben.
Und richtet ihr das dann demnächst wieder aus?
Also ich glaube, wir haben es jetzt noch nicht genau beschlossen. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich eher keins machen, weil wir jetzt auch ein bisschen, Kollege geht in Elternzeit, es ist nächstes Jahr WM, also da so ein bisschen sozusagen Ressourcenmanagement betreiben und jetzt eher nochmal gucken, dass wir dann auch die Leute, die letztes oder dieses Jahr dabei waren, dass wir von denen die Texte auch noch, dass wir da Sachen umsetzen. So. Also wir zehren auch immer noch, der Kollege Fabian, der hat halt bei unserem ersten Trainingslager teilgenommen. Das heißt, es sind dann rasante Aufstiegsgeschichten möglich.
Du hast es gerade angesprochen, dass es eben immer finanzielle und organisatorische Herausforderungen gibt. So. Und 2020 war letztendlich der Punkt, wo es, glaube ich, auch um die Existenz ging. Ihr habt eine große Crowdfunding-Aktion gestartet und die Tatsache, dass wir beide heute miteinander reden, zeigt ja, dass diese Aktion nicht ganz unerfolgreich gewesen sein kann. Aber trotzdem sagst du ja, so ganz ohne ist es nicht. Wie ist denn die aktuelle Situation so grundsätzlich?
Ja, die aktuelle Situation ist erstmal wirklich auch dank dieser Kampagne und dank des klugen Umgangs mit dem, was wir da erreicht haben, vor allem bei unseren Geschäftsführern, ist jetzt stabil. Aber wir sind halt in der Nische. Wir sind weiter abhängig von Anzeigen immer noch so. Und das heißt, wenn die ausbleiben, und das kann nächstes Jahr, das weiß man halt einfach nie genau. Und das, also alles, was so ausfällt, ist sofort, dann geht's nicht sofort um die Existenz, aber es wird sofort schwierig. Also, und wir haben irgendwie auch im Zuge der Kampagne unseren Ballesterer Supporters Club gegründet, also auch so eine klassische Supporting Plattform, also für Leute, die uns kennen mögen und sich leisten können, uns einfach Geld pro Monat zu spenden, das ist total wichtig. Also das ist was, also da auch werden gerne ballesterer.at/supporter, das ist für uns, weil das eben genau, das ist die unsere eigentliche Ressource. Also wir verdienen das meiste Geld mit Abos und unserem Magazin und die Supporter sind halt, also für uns ist unsere Community, das ist das, was für uns der Haupt, die Haupteinnahmequelle. Das sind quasi unsere Premier League TV-Erlöse sozusagen. Und das ist ja auch super. Also das wollen wir auch so. Wir wollen auch nicht 20 Seiten Anzeigen im Heft. Aber die Wahl haben wir auch gar nicht. Es ist auch nicht so, dass uns das jemand anbieten würde. Also der Inserentenmarkt, überhaupt ein Printmagazin zu machen, das wird halt nicht, das wird nicht einfacher, ne?
Kannst du ganz kurz die Supporters nochmal vorstellen, dass wir vielleicht den ein oder anderen Hörer und Hörerin gewinnen können oder beziehungsweise die Möglichkeiten, auch welche ihr habt mit den Abos?
Ja, genau. Also Supporters Club ist wirklich, würde ich sagen, wenn ihr den Ballesterer schon kennt und abonniert und denkt, ach Mensch, Qualitätsjournalismus, das muss man doch supporten, dann ist das echt was für uns, für euch und für uns dann auch. Also wir haben jetzt auch ganz viele Supporter, also haben Supporter immer im Heft porträtiert, wo wir dann auch die Geschichten von den Leuten halt so ein bisschen erzählt bekommen. Und wo man auch merkt, ey, es sind halt einfach auch coole Personen, die immer, ja, einfach auch spannende Dinge machen, aber man kann auch nicht spannende Dinge machen und Supporter sein. Also das ist toll. Unsere Abos kann man auch verschenken, kann man in Deutschland abonnieren, in Österreich und im Rest der Welt. Ja, auch wunderbar zu Weihnachten. Auch die Ballesterer Bibliothek. Kommst du, senden wir noch vor Weihnachten?
Wir senden auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Denn das,
nicht,
das,
dass ich was jetzt.
Nein.
Silvester geht das auch.
So ist das fürs neue Jahr. Endlich mal Qualitätsjournalismus zu Hause zu haben im Briefkasten. Das ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz. Also der Supporters Club, das ist dann auch so, dass vor Erscheinung der Hefte diejenigen Mitglieder auch angeschrieben werden, dass die auch mal zu Meinungsumfragen angeschrieben werden, die Ergebnisse dann veröffentlicht werden. So, wie soll ich sagen, das ist so ein, also die Unterstützer werden eben auch gepflegt und haben so einen direkten Draht in die Redaktion und das ist, wird alles sehr, sehr nett und mit viel Liebe gemacht, so habe ich zumindest das Gefühl oder so empfinde ich das zumindest.
Ja, genau. Wir haben auch, also das versuchen auch ein bisschen zumindest irgendwie mal so Veranstaltungen anzubieten, die sind halt eben dann eher in Wien. Das ist natürlich immer so ein bisschen dann für Menschen, die nicht in Wien leben. Aber es ist auch ein guter Anlass, nach Wien zu kommen, zum Beispiel.
Das stimmt. Und weil du es gerade angesprochen hast, das Thema Veranstaltung. Der Ballesterer macht auch regelmäßig Veranstaltungen in Wien. Ich glaube, nicht ganz alleine, in der Regel immer mit jemand vor Ort. Was sind das für Themen und wie hängt das zusammen?
Ja, genau. Das ist der Club 2x11. Das ist unsere also Veranstaltungsreihe, die es auch schon jetzt, glaube ich, fast 20 Jahre gibt. Oder nächstes Jahr 20 Jahre, glaube ich.
Da haben wir ja einen Grund zu feiern.
Ja, müsste ich nochmal recherchieren. Ich glaube, es war 2006 der erste. Und zwar machen wir das gemeinsam mit, vor allem würde ich sagen, den Büchereien Wien, die nämlich dann auch den Veranstaltungsort, nämlich die Hauptbücherei in Wien, mitbringen. Außerdem sind noch die Initiative Fair Play gegen Diskriminierung im Fußball und der Verein Wir Frauen im Sport regelmäßig an Bord und dann eben noch so ein bisschen je nach Thema manchmal noch andere Institutionen. Und da machen wir 2, 3, 4 Veranstaltungen im Jahr. Jetzt hatten wir eine zum Wiener Praterstadion, also der Ernst-Happel-Stadion und der Frage, ob das noch zeitgemäß ist oder ob man das abreißen sollte oder darf man nicht, steht unter Denkmalschutz, aber
es gibt ja eine Diskussion, so wie geht es damit weiter? Und so.
Ja, wahnsinnig, sofort wieder fliegen die Fetzen und Teamchef Ralf Rangnick fetzt auch mit, sage ich mal. Also das ist sehr, genau, und da werden wir auch nächstes Jahr spannende Veranstaltung machen.
Ja, das klingt doch ganz hervorragend. Das Verhältnis von Print online so beim Palestra. Also ihr habt einen Podcast, das würde ich jetzt mal, also das ergänzt auf jeden Fall das Angebot. Da habt ihr immer noch mal, wo die Themen im Heft oder ein Schwerpunktthema besprochen wird oder irgendwas, was passiert in Österreich, passiert immer mal was. FC Mauerwerk ist was, was man sich auf jeden Fall anhören kann. Das ist so eine besondere Geschichte. Und da habt ihr immer mal so einen Schwerpunkt. Und das Thema online, da macht ihr das so, dass ihr im Prinzip das Heft abbildet. Also es gibt nicht so ein, wir berichten täglich, was bei Rapid oder bei den Ultras passiert, sondern im Prinzip ist eure Online-Seite, eine, also da werden einzelne.
Genau, also da sind einige Artikel aus dem Heft jeweils immer online. Wir schauen auch, dass wir aus alten Heften, wenn die nicht mehr im Handel sind, dass dann auch irgendwie dann ein bisschen mehr Inhalt online kommt, dass man auch dann Hefte, Sachen da nachlesen kann. Aber genau, wir haben gar keine, wir haben keine regelmäßige, irgendwie aktuelle Online-Berichterstattung. Wir haben dann eher, würde ich sagen, auf unseren Social-Accounts und eigentlich vor allem, also wir haben eine Reihe bei Instagram vor allem, der Ballesterer nimmt mit. Das sind quasi Hopper-Texte mit Fotos und wir haben auch Hopper immer im Magazin, aber die sind halt dann auf Social Media. Und das ist super. Also da merken wir, dass da, die sind immer auch aktuell so. Das ist meistens irgendwie, also kommt viel am Wochenende oder dann am Montag, so vom Fußballwochenende. Das wird viel angeschaut und das, da haben auch Leute Bock, das zu schreiben und Fotos zu machen und so. Das ist ganz relativ neu noch. Das ist so eine eigenständige Social Media Rubrik.
Im Heft heißt es dann Nachspielzeit, wo, na gut, das ist eine größere Rubrik, aber da tauchen dann eben auch mal 3 oder mehrere Hopper-Berichte auf mit einem Text und einem Bild immer. Und dann in der Nachspielzeit sind auch so verschiedene Posteingang und Redaktionsinterne und natürlich Fundstücke aus der Fußballbibliothek mit Thomas Pöltl. Das ist so die Nachspielzeit im Heft. Wie ist das mit dem Titelthema? Also das, du hast es vorhin beschrieben, dass ihr eins immer vor euch herzieht. Aber wie legt ihr das zum Anfang alle über das Jahr fest oder entscheidet ihr euch dann immer vor der nächsten Ausgabe, wir nehmen jetzt aus der Auswahl, das wird's jetzt?
Nee, also wir versuchen schon, also ich sage jetzt mal für das kommende Jahr haben wir das erste Halbjahr, das ist fest geplant und im zweiten Halbjahr gibt's noch so 2 bis 3 Wackelkandidaten oder noch so sind wir noch unentschieden. Und das ist schon sehr, sehr gut eher. Also da würde ich sagen, sind wir gut ausgeplant. Und ich hoffe, klopfe auf Holz, dass das auch funktioniert, weil das Leben, ne, es passieren einfach Dinge so. Und das, und dann muss man sich, da muss man improvisieren. Das mussten wir jetzt dieses Jahr. Uns ist ein eigentlich sehr toller Schwerpunkt, der ist uns 2,5 Wochen vor Druck ausgefallen. Da haben wir improvisieren müssen. Das haben wir gemerkt, wir können improvisieren, aber ehrlich gesagt, das wusste ich auch vorher, ich hätte mir es gerne erspart, diese.
Kennt ihr eure Kernleserschaft? Wisst ihr, wer? Also ich vermute, eins steht fest, das Geschlecht vermutlich.
Ja, genau. Der Ballesterer Leser ist ein Ballesterer Leser zu, weiß ich nicht, 90% oder so. Also da bisschen weniger wahrscheinlich, weil man weiß natürlich auch nicht, unser Heft, ein Ballesterer Heft wird halt auch von mehr Leuten gelesen. Ne? Also das ist ja dann auch immer so, das ist jetzt ein WG-Abo, ein Café-Abo und so. Also ja, genau. Aber ich würde sagen, ja, und ist so ein bisschen interessiert über den Fußball-Sport-Tellerrand hinaus. Ne? Geht ins Stadion schon eher. Und dann gibt es so Dinge, wo sich das dann so scheidet. Also wir haben das Thema Fans oder vor allem auch eher Ultras vielleicht, da prallen dann auch Meinungen aufeinander. Ne? Also das würde ich sagen, sichtbar wird das dann zum Beispiel natürlich in so Kommentarspalten bei Instagram, aber das ist, glaube ich, das bildet auch was ab. Das merken wir ja auch an Zuschriften, dass es dann da sehr unterschiedliche Meinungen auch gibt und auch zu den Themen wie politisch wir sein sollen. Also das ist auch nicht so, dass das alle richtig finden. So, also ich glaube, man kann auch den Ballesterer lesen und das so ein bisschen ausblenden und sich dann manchmal ärgern, irgendwie vielleicht sogar. Das ist dann doch diverser in dieser Hinsicht, als man vielleicht denkt.
Mhm. Und wie groß ist die Verteilung so zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland? Also ist es eine merksame Zahl von Abonnenten aus Deutschland oder ist das eher ein Seltenheitsfall?
Nee, es ist eigentlich, also ich habe jetzt wieder die genaue Zahl nicht dabei und nicht im Kopf, aber
so
wir
grob,
haben,
um ein Gefühl zu haben.
Ja, es ist ungefähr ein Drittel in Deutschland. Oder vielleicht jetzt ein bisschen weniger, weil die Kampagne ist nochmal stärker, sozusagen den Anteil Richtung Österreich nochmal ein bisschen erhöht hat. Aber genau, und ich meine, es ist natürlich mit Blick auf die Größe des Landes, ist das natürlich noch ausbaufähig. Und wir schauen ja auch, dass wir Deutschland-Themen im Heft haben, aber gleichzeitig haben wir eben auch nicht nur Österreich. Also so, wir sind ja auch sehr international, wie auch unterwegs, würde ich sagen.
Und wer sich in Deutschland für Fußballkultur interessiert, der findet eben auch ganz wunderbare Geschichten in Österreich, ob es eben Wacker Innsbruck, Austria Klagenfurt, Austria Salzburg natürlich auch. Das sind ja alles ganz besondere Geschichten, wo man eben auch Entwicklungen sieht, die dann eben auch in Deutschland stattfinden. Also das ist wirklich toll und schön, dass es so viele aus Deutschland sind. Die Zielgruppe ist klar durch die Texte, die ist deutlich weiter. Du hast Social Media schon beschrieben. Also ich glaube, das Entscheidende ist für euch Instagram mit den Bildern und so. Ne? Dort findet dann im Prinzip auch alles statt. Habt ihr auch andere? Ist Ballester ja, ich glaube, in Blue Sky seid ihr noch?
Genau, wir sind, also wir haben Twitter irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann genau, also halt als es die Faschobude geworden ist, verlassen auch und nie zurückgeschaut, völlig richtig auch. Und wir sind bei Blue Sky, da sind wir nicht wahnsinnig aktiv, so ein bisschen basic, also ich würde sagen, nee, genau das. Und Facebook sind wir auch immer noch, also das natürlich hat man ja mit Meta dann die nächste Diskussion, aber man kann nicht alles machen. Also da sind wir und was anderes machen wir. Also wir haben jetzt keinen TikTok-Account oder was immer das Next Thing after TikTok ist.
Wie reagiert ihr so auf Gegenwind aus Fankreisen und Vereinen? Also vielleicht der Slogan Scheiß Ballesterer. Ich habe hier einen Schal hier. Scheiß Ballesterer. Es wird in der Bibliothek 5 aufgeklärt, aber willst du jetzt so grob das anreißen?
Ja, genau, das ist auch, also wir haben einen Schal mit dem, einen sehr schönen Schal, auch jetzt die Jahreszeit für Schals, gibt's auch im Shop. Und das geht zurück auf ein Spruchband von 2009, das man auch in der Bibliothek dann sehen kann, von LASK-Fans, die beleidigt waren, also sage ich jetzt mal so, weil wir im Heft davor eine Auswärtsfahrt, also das Thema Auswärtsfahren anhand einer Fahrt mit ihren Rivalen, nämlich von der SV Ried, beschrieben haben. Das ist so die Kurzversion. Und dann gab es dieses Transparent und es ist natürlich, man freut sich irgendwie natürlich darüber. Und es war dann sehr, sehr sweet, das steht nicht im Heft, aber 2020, also bei unserer Kampagne, haben dann die Dann-Lask-Fans, also die aktive Fanszene, das sind die Landstraßler, die sind super, wirklich sehr korrekt, sehr, sehr cool. Die haben dann so eine kleine Soli-Aktion für uns auch gemacht und dann auch dieses Transparent nochmal wieder das Bild gezeigt und das war ganz toll. Und dann haben wir nämlich, glaube ich, im Jahr darauf diesen Schal nochmal dann produziert. Also das tragen wir so ein bisschen mit uns, genau.
Ja, und das finde ich auch, das spricht so ein bisschen irgendwie so wie für die Art und Weise, wie man auch, wie wichtig man sich selbst nimmt oder eben gerade nicht. Und das ist eine ganz wunderbare Art und Weise, wie er damit umgeht mit so einem Spruchband. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich den Schal hier an meiner Wand sehe. Das ist immer wirklich was Besonderes, finde ich. Vielleicht nochmal so ein Thema Sponsoring. Ja, du hast ja ganz offen angesprochen, dass das schon wichtig ist mit zu anzeigen. Aber nun gibt's ja dann gegebenenfalls da auch immer mal Interessenskonflikte. Also wir diskutieren das ja rund um die WM. Wir diskutieren natürlich das Thema Wetten. Wir diskutieren über Energy Drinks aus so. Wie habt ihr denn für euch da eine Linie gefunden?
Ja, genau. Also wir haben Stand jetzt oder wir hatten für dieses Jahr 2-Jahres-Deals mit Sportwettenanbietern. Ich sage jetzt auch die Namen, weil man sieht's eh im Heft, Admiral und Tipico. für uns enorm wichtig. Wir könnten es uns nicht leisten, auf die Inserate von Sportwettenanbietern zu verzichten. Die halten uns auch mit am Leben. So muss man einfach ganz klar so sagen. Das ist redaktionell, ist das irgendwie, also natürlich haben wir eine Unabhängigkeit von sozusagen Marketing und Redaktion. Wir haben eine klare Trennung, was Werbeinhalte sind und was redaktionelle Inhalte sind. Und also bei diesen Inseraten genauso wie bei allen anderen. Und da gibt es auch überhaupt keine Versuche, eine Einflussnahme oder irgendwas. Also das ist überhaupt kein Thema. Wir haben auch Simon, der lange unseren Podcast oder der unseren Podcast überhaupt sozusagen erfunden hat, hat zum Thema Spielmanipulation, Wetten irgendwie auch mehrere Folgen gemacht. Also da gibt's dann auch keine bösen Anrufe von den Inserenten mit, was macht ihr denn da? Oder da haben wir auch Text im Heft zu gehabt und so. Also das ist
getrennt. Ja, ganz liebe Grüße an Simon, der auch schon mal zu Gast war. Ich verlinke natürlich die Episode. Und was wäre denn, wenn jetzt ein Energy-Trinkhersteller käme?
Ja, wenn der Energy-Trinkhersteller käme.
Der kommt nicht, oder?
Nein, der kommt nicht. Angeblich war er irgendwann mal da vor 20 Jahren oder so. Der kommt nicht. Wir hatten vor, das ist aber jetzt auch schon einige Jahre her, eine Servus-TV-Inserat auch im Heft. Ich weiß gar nicht, wann das war. Vor 20, also ich würde sagen, da war Servus-TV noch ein bisschen anders oder noch nicht ganz so abgeschmiert wie jetzt. Schöne Grüße nach Fuschel. Aber das ist eine Entscheidung, also das haben wir damals besprochen. Ich weiß jetzt wirklich gerade, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, wann das war. Da kriegen wir natürlich auch Zuschriften von Leuten, die sagen, wieso habt ihr denn Servus-TV-Inserat im Heft? Das finde ich auch okay. Wir kriegen öfter auch das zu diesem Sportwetten-Thema, da antworten wir auch drauf, was ich dir jetzt erzählt habe, was einfach, also wir sagen halt, wie es ist, so. Auch da. Genau. Aber sonst weiß ich nicht, das nehmen wir, wie es kommt. Also wir haben auch Inserate von der Stadt Wien, auf denen sich zwei Männer oder zwei Frauen küssen auf der U4. Das gefällt auch nicht allen, ne? Liegt aber, ist unserer Blattlinie natürlich ein bisschen näher dann als der Energy Drink oder Servus TV.
Das Schwerpunktheft zu diesem Energy-Trinkhersteller, das ist leider ausverkauft. Und da zu dieser Zeitpunkt war ich noch nicht Abonnent. Das ist ein großer Fehler. Vielleicht könnt ihr das ja nochmal nachdrucken. Nein, nachgedruckt wird nicht. Ich weiß schon, das ist alles in dem Tresor und wer zu spät
kommt.
Ja,
genau. Naja, du, wir haben natürlich zum Jubiläumsjahr, also wir haben ja auch im selben Jahr Jubiläum wie die 11 Freunde. Also auch da nochmal schöne Grüße. Wir sind freundschaftlich verbunden. Wir sind halt einen Monat älter, auch das sei erwähnt. Nein, aber das ist irgendwie, und die haben ja ihre erste Nummer nochmal nachgedruckt.
Vielleicht zum 30.
Ja, es ist halt leider ein bisschen ein Problem mit den Fotorechten, auf die wir damals, sage ich mal,
alles klar, ich weiß,
geschissen haben.
Alles klar, wie solche Dinge entstanden sind, alles
ja,
klar.
Ja, ja.
Es war ja damals auch nie so groß gedacht, so am Stadion verkauft und so weiter. Da hatte man ja nie so weit gedacht, wie es jetzt ist.
Nee, genau.
Wenn du auf den Sportjournalismus allgemein in den letzten 10 Jahren zurückblickst, was hat aus deiner Sicht sich markant geändert?
Ich würde sagen, das Geld war schon vorher da. Die Veränderung ist älter. Ich würde sagen, die Geopolitik hat sich verändert. Also die multipolare Weltordnung und das Thema Sportswashing ist auch nicht ganz neu natürlich, aber es hat nochmal halt ganz andere Dimensionen bekommen. Also das ist schon das ist das, was mir negativ einfällt. Und positiv fällt mir ein, auch wenn das sicherlich noch ein weiter Weg ist der Fußball und die Berichterstattung wird langsam geschlechtergerechter.
Und wie können wir das noch mehr fördern, dass auch diese Diversität in den Redaktionen geschafft werden?
Ja, das ist, Das ist ganz, ganz schwierig. Also das merken wir ja auch. Es ist auch nicht so, also wir freuen uns, dass wir jetzt beim Trainingslager zum Beispiel auch nochmal mehr Frauen hatten als das Mal davor und versuchen dann auch das sozusagen da auch zu gucken, dass es sich auch dann im Heft abbildet. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt ständig Bewerbungen hätten und die ablehnen oder so. Also es ist dann schon nochmal dieses, man muss mehr tun, würde ich auch sagen. Also auch wir müssen, um Autorinnen zu gewinnen, und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Personen, die nicht irgendwie Otto normal weißer Mann sind, muss man mehr investieren. Also muss man mehr Arbeit reinstecken, mehr auch überreden und anbieten und so. Das ist einfach, und das kriegen wir auch nicht immer hin. Also sage ich auch für mich, das kriege ich auch nicht immer hin. Es reicht nicht, dann zu sagen, na, aber man setzt seine Chefredakteurin hin, hat eh sonst niemand, und dann klappt das schon mit der Vorbildfunktion. Das ist überhaupt nicht so einfach.
Mit Ende diesen Jahres endet dann auch 25 Jahre Ballesterer. Das ist mit der 200. Ausgabe und all dem sehr rund, insbesondere jetzt durch die Bibliothek. Bist du zufrieden, so wie das Jahr gelaufen ist?
Ja, eigentlich schon. Also das war total schön. Wir haben, also auch, dass wir das so verteilt haben, dass es so, wir so uns verschiedene Feieranlässe geschaffen haben. Das war toll. Wir hatten halt Ziele ausgerufen. Wir wollten 500 neue Abos gewinnen. Das werden wir nicht ganz geschafft haben. Wir wollten 50 neue Ballesterer Supporter gewinnen. Das haben wir überhaupt nicht geschafft. Also da kann man noch dran arbeiten. Aber es war trotzdem, also wird ein gutes Jahr gewesen sein.
Das klingt doch perfekt. Und wenn wir dann an das Jahr 2026 denken, oder vielleicht machen wir es ein bisschen länger, machen wir es bis zum 30. Geburtstag des Ballesterers. 3 Wünsche für diese nächsten 5 Jahre?
Oh, die FIFA wird enteignet. ich glaube, das reicht auch schon, oder? Also das, nein, also genau, das wäre, es gibt ein Print-Revival, und die KIs stellen die Arbeit ein. KIs streiken.
Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass ihr so die Arbeit fortsetzen könnt. Das ist wunderbar, was ihr macht. Das Magazin lege ich bei fast jeder Ausgabe, bei der es rund um Österreich geht, allen Hörerinnen und Hörern ans Herzen. Und das mache ich wirklich auch von meinem Herzen, weil das einfach eine ganz tolle Arbeit ist. Die Bibliothek ist in diesem Jahr nochmal, wer sich auch mit dem Ballesterer, der Entstehungsgeschichte und was es so für besondere Sachen gibt. Alle Höhepunkte sind in dieser Bibliothek drin. Ich packe alle Links in die Sendungsnotizen. Ja, Nicole, für euch alles Gute. Macht weiter so, und dass es den Ballesterer auf jeden Fall nochmal 25 Jahre gibt und wir uns dann zur großen Geburtstagsepisode wiederhören. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, und ganz herzlichen Dank für deine Arbeit.
Ja, vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Schön, hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.